Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Unser Gotteswort für den heutigen Abend ist die Jahreslosung fürs neue Jahr 2020 im Zusammenhang von Markus 9. Die Jahreslosung selbst ist ja Vers 24. Wir hören auch das Nötige drumherum. Markus 9, 14 bis 29. Und als er nämlich Jesus zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und erschäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht, o ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, so dass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet. Und im Urtext wäre korrekt noch zu ergänzen und durch Fasten. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und liebe Schwestern, liebe Gäste, der chirurgische Chefarzt von Bethel musste Friedrich von Bodelschwing, das war noch der alte Bodelschwing, in einem Fall bedauernd mitteilen, dass ein Patient nicht mehr zu retten sei. Da platzt Bodelschwing heraus, haben Sie schon gebetet um seine Rettung? Der Professor und sein Assistent lächeln diskret. Bodelschwing übersieht das und sagt nur, also nein, gut, dann will ich jetzt einmal die Sache mit Gott bereden. Gut eine Stunde lang, so wird berichtet, liegt er in seinem Zimmer auf den Knien und betet. Dann geht er wieder in das Krankenzimmer jenes Patienten. Da empfängt ihn schon die pflegende Schwester mit den Worten, Herr Pastor, seit einer halben Stunde geht's dem Kranken plötzlich besser. Nach einigen Wochen ist der Kranke gesund. Der Professor kommt zu Bodelschwing und sagt, ich werde nie wieder lächeln, wenn Sie zum Beten auffordern. Ein bekanntes Erweckungslied singt im Refrain, O dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen, es würde dir dein Jesus allzeit zur Seite stehen. Genau diese Zusage gab Jesus ja der Martha am Grab des seit 4 Tagen verstorbenen Lazarus. Habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du solltest die Herrlichkeit Gottes sehen. Johannes 11, Vers 40. Weil sie aber nicht so einfach ist, die Sache mit dem Glauben, wird sie uns voraussichtlich auch im neuen vor uns liegenden Jahr immer wieder auf die eine oder andere harte Bewährungsprobe stellen. Da ist die spannende Frage, welchen Glauben braucht man, damit diese Verheißung in Erfüllung geht? Dass wir die Wunder und die Herrlichkeit Gottes auch in unserem Leben sehen und erfahren. Ja, wenn das mit dem Glauben so eine einfache Sache wäre. Aber Glauben können wir eben nicht machen. Und je schwieriger die Lage, je weniger eine Lösung aus menschlicher Sicht möglich erscheint, umso härter wird meist die Bewährungsprobe für den Glauben. Und deshalb auch dieser Schrei der Verzweiflung in unserem heutigen Gotteswort, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Schauen wir uns diesen Hilfeschrei im Zusammenhang des Geschehens an. Das Ganze ereignet sich im hohen Nordosten, in der Gegend um Caesarea Philippi. Wir sehen hier den See Genezareth, Bethsaida und ganz da oben rechts Caesarea Philippi und dahinter, wir sehen noch so den Gebirgszug, dunkelbraun hereinragen, der Hermon. Nach Markus 8, Vers 27 ist Jesus in die Dörfer um Caesarea Philippi gezogen. Dann hatte er Petrus, Jakobus und Johannes mit auf den Berg der Verklärung genommen. Vermutlich, da haben wir nochmal eine Karte, einen Berg im südlichen Gebiet des Hermon, da oben. Was hatten sie dort für Einblicke miteinander auf dem Berg der Verklärung in die Herrlichkeit nehmen dürfen? Sie erlebten eine persönliche Begegnung mit Elia und Mose. Sie hatten einen direkten Kontakt mit der jenseitigen Welt Gottes. Sie sahen, wie Jesus vor ihren Augen in göttlichem Herrlichkeitsglanz erstrahlte. Und von diesen gewaltigen Erlebnissen geht es jetzt auf einmal wieder hinab, mitten in die Tiefen und Niederungen des irdischen Daseins. Mitten herab aus geistlichen Höhen, hinab in die Nöte und Anfechtungen des Alltags. So kommt Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes vom Berg der Verklärung zurück, da setzt unser Text ein, zu den übrigen Jüngern. Schon von Weitem sieht er eine große Volksmenge um sie her, und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr, und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Es wird uns nicht gesagt, warum die Volksmenge sich erstaunte und womöglich auch entsetzte. Wahrscheinlich beschreibt der Ausdruck einfach die emotional hochgefahrene Gesamtsituation. Jesus kommt und alle Augen werden gespannt, aufgeregt, außer sich auf ihn und auf das, was er nun sagen und tun wird. Jesus verschafft sich erstmal einen Überblick über die Lage und fragt, worüber streitet ihr mit ihnen? Wir haben ja im Text gehört, zwischen den Jüngern und anwesenden Schriftgelehrten ist eine hitzige Diskussion im Gange. Wir müssen uns die Szene wohl so vorstellen, dass die Jünger und die Volksmenge Jesus kommen sehen. Da setzt sich die Masse in Bewegung Jesus entgegen und die Jünger dieser Masse voraus. Sie treffen als Erste mit Jesus zusammen, stehen dann auch unmittelbar bei ihm und sie fragt doch, was hier gerade los ist. Aber möglicherweise noch bevor die Jünger antworten können, ergreift schon ein anderer das Wort, nämlich der Vater, der sich zwischen den Jüngern an Jesus herangedrängt hat. Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Zu Jesus wollte er seinen Sohn bringen, weil dieser einen stummen, wörtlich einen nicht redenden Geist hat. Es ist hier ganz klar und eindeutig und von Anfang an von einem Geist und nicht von einer Krankheit die Rede. Das ist ganz wichtig festzuhalten, auch gegen alle modernen bibelkritischen Erklärungen. Hier hat es sich um eine Krankheit gehandelt. Da glaubt man heute ja nicht mehr, dass es einen Teufel und Dämonen gibt und versucht das alles irgendwo krankheitstechnisch zu erklären. Als Krankheit, ich werde noch drauf kommen, läge eine Epilepsie scheinbar nahe. Aber auch Leute, die epileptisch sind, können reden. Wir haben nicht permanenten stummen Geist, also schon allein daran, abgesehen auch sonst vom biblischen Wortlaut, sehen wir es. Über diesen Geist, diesen Dämon erzählt nun der Vater, und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Dämonische Besessenheit kann viele Auswirkungen haben. Eine davon ähnelt tatsächlich einem epileptischen Anfall zum Verwechseln. Das macht okkulte Belastungen und Besessenheit so schwer zu erkennen, dass sie die Symptome von neurologischen Erkrankungen oft kaum zu unterscheiden sind. Das dürfte daran liegen, dass der Sitz des Denkens und unser Bewusstsein in einer unserer Gehirnhälften angesiedelt ist. Der englische Gehirnforscher Sir John Eccles hat das in Versuchen sehr eindrücklich nachgewiesen. Und ich habe gelesen, dass Dave Hunt häufig auf die Forschungsergebnisse von John Eccles verwiesen hat, gerade auch bei der Erklärung okkulter Phänomene. Und da unsere Seele, unser Bewusstsein den Sitz in unserem Gehirn hat, wirkt sich die Einnistung eines fremden Geistes als erstes eben auch im Gehirn, also neurologisch, aus. Über das Gehirn ergreift er dann Besitz über den ganzen Körper. Mit dieser großen Not steht der Mann nun vor Jesus und erzählt weiter: Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Eine schreckliche Situation, liebe Geschwister. Licht und Finsternis prallen aufeinander. Die Welt Satans in Gestalt eines von einem Dämon besessenen Sohnes und die Welt Gottes in Gestalt der Jünger. Und die Finsternis trägt den Sieg davon. Die Jünger sind zu schwach. Sie haben nicht genug Kraft, könnte man auch das Griechische übersetzen. Da geht es um stark sein, Kraft haben. Die Jünger waren also nicht stark genug, um den Dämon in die Knie zu zwingen. Dabei ist Jesus doch gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Was nun, wenn die Jünger Jesu nicht genug Glauben haben, in diesem Werk zu leben, das Jesus durch sie tun will und ihren Auftrag zu erfüllen? Einzelheiten über diesen vergeblichen Austreibungsversuch der Jünger kennen wir nicht, werden nicht berichtet, aber der Geist hat ihren Bemühungen erfolgreich widerstanden. Ein geistliches Armutszeugnis für die Jünger. Ohne Jesus sind sie immer noch unfähig und die Reaktion Jesu ist entsprechend. Sie fällt überraschend hart aus: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen? Mit dem ungläubigen Geschlecht dürften wohl als Erste die Jünger gemeint sein. Sie sind ja jetzt fast 3 Jahre die Begleiter Jesu. Sie hätten am ehesten Glauben haben müssen, um hier zu helfen und den Mächten der Finsternis zu begegnen. Im Weiteren, aber das macht es auch für uns so wichtig, dürften alle Anwesenden gemeint sein. In der Reihe ihrer geistlichen Verantwortung. Zuerst die Jünger, dann die Schriftgelehrten, dann der Vater des Sohns und schließlich die ganze versammelte Volksmenge. Denn die meisten von ihnen dürften auch in diesem abgelegenen, vom Zentral-Israel betrachtet abgelegenen und hellenisierten nordöstlichen Zipfel Juden, also Angehörige des Volkes Gottes gewesen sein. Sie alle hätten Glauben haben sollen, denn sie alle sind ja Abrahams Kinder und haben die Verheißung. Wenn der Vater Glauben gehabt hätte, also in einer lebendigen Beziehung zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs im Vertrauen und Gehorsam gelebt hätte, wäre der Sohn wohl kaum in dämonische Besessenheit geraten. Nicht nur sein Leiden und Sterben an Karfreitag ist für Jesus Passion, seine ganze Menschwerdung, sein ganzes Leben müssen unter diesem verkehrten Geschlecht, ist für ihn ein kaum erträgliches Leiden. Der heilige Gott inmitten unheiliger Menschen, das ist für ihn kaum auszuhalten. Wobei die Klage, wie gesagt, vornehmlich die Jünger im Blick hat: Jetzt folgt er mir schon so lange nach, 3 Jahre sind schon fast rum und habt immer noch so wenig begriffen, so wenig Glauben, so wenig geistliche Vollmacht. Liebe Geschwister, wie oft muss Jesus bei mir, bei uns so denken? Wie oft enttäuschen wir Jesus mit unserem schwachen, so oft verzagten Glauben? Nach diesem Ausruf des Schmerzes nimmt Jesus die Sache selbst in die Hand. Jetzt kommt die Sache dahin, wo sie wirklich hingehört, zu Jesus. Seine Aufforderung wirkt fast schon unwirsch, bringt ihn her zu mir. In der persönlichen Begegnung mit Jesus wird der Dämon offenbar. Es begegnet uns das zerstörerische Wesen der dämonischen Macht. Wer bisher einfach nur an Epilepsie geglaubt haben mag, wird hier vom Wortlaut des Wortes Gottes ganz klar eines anderen belehrt. Wir lesen, und als der Geist ihn sah. Nicht der Kranke, der Geist. Wir sehen, da ist die Rede von einer persönlichen Begegnung mit Jesus. Eine Krankheit aber ist keine Person. Und eine Krankheit kann nicht sehen. Es ist eine persönliche, dämonische Macht in dem Sohn, die Jesus jetzt sieht. Und sofort bäumt sie sich gegen die Begegnung mit Jesus auf, zerrte er ihn sogleich und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Nicht der Sohn ist aktiv, sondern der Dämon. Der Vater bekräftigt diese Angriffe des Dämons. Oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wir sehen hier ein zielgerichtetes Handeln dieses Geistes. Eine Krankheit aber hat kein Bewusstsein und kann nicht zielgerichtet handeln. Und wir sehen, der Teufel gibt gern. Das ist das Verführerische an ihm. Der Teufel gibt gern. Und er zeigt sich damit als Wohltäter der Menschheit. Aber er gibt niemals umsonst. Das ist die Kehrseite. Er nimmt immer mehr, wesentlich mehr, als er gegeben hat. Man muss diese beiden Dinge sehen. Er gibt gern. Und viele fallen auf seine großzügig erscheinenden Angebote herein. Er gibt gern. Aber er nimmt immer wesentlich mehr, als er gegeben hat. Ich sehe das sehr praktisch und sehr deutlich, seit ich aufgrund der Zuwanderungsgeschichte mit etlichen Esoterikern in Kontakt gekommen bin. Sie meinen, sie würden mit Kräften des Guten, mit der Kraft Jesu heilen und helfen. Und sie können zum Teil tatsächlich auch heilen und helfen. Sie erleben Wunder. Aber erstens ist die Frage, ob die Gesamtsituation des Geheilten sich dadurch verbessert. Und das ist eben nicht der Fall. Zwar wird es mit der geheilten Erkrankung meist besser. Dafür treten andere, vorher nicht vorhandene Probleme auf. Der Satan gibt gern, aber er nimmt mehr, als er gibt. Und zweitens, die Heiler selbst verlieren Lebenskraft und Gesundheit. Das ist seit jeher ein bekanntes Phänomen aus der Seelsorge an okkult Geheilten oder auch an okkulten Heilern. Sie zahlen beide einen hohen Preis. Jesus fragt den Vater nach der Vorgeschichte. Wie lange ist's her, dass dies geschehen ist, dass der Sohn unter dämonischer Herrschaft steht? Und der Vater antwortet, von Kindheit an. Der griechische Begriff benennt das Säuglingsalter und noch etwas darüber hinaus. Aber es macht deutlich, dass dieser Sohn nicht durch eigenes Verschulden, durch eigene Sünde und eigenes sich Einlassen mit dämonischen Mächten in Besessenheit geraten ist, sondern aufgrund familiärer, okkulter Belastungen und Machenschaften. Vielleicht waren die Eltern wegen einer Krankheit mit dem Kind zu einem Besprecher oder Geistheiler gegangen, was dann zur Besessenheit des Kindes geführt hatte. Es ist das Werk des Teufels, dass er Menschen schaden, sie zerstören und umbringen will. Aber Jesus hat die Macht Satans besiegt. Das allerdings weiß der Vater noch nicht. Mit erkennbarem Zweifel wendet er sich an Jesus, wenn du etwas kannst, so hilf uns. Der Vater will damit wohl sagen, wenn du mehr kannst als deine Jünger, die gerade jämmerlich versagt haben. Verständlich, dass das Versagen der Jünger das Vertrauen des Mannes auch zu Jesus beeinträchtigt hat. Er hat zwar Großes von Jesus gehört, mit viel Zuversicht und Hoffnung war er gekommen, aber jetzt haben ihn Zweifel befallen. Geht's wie so oft. Aufgebauschte Wundergeschichten erwecken große Hoffnungen und am Schluss war es doch nur ein Schlag ins Wasser. So blickt der Vater voll zweifelnder Erwartung auf Jesus. Und Jesus blickt zurück. Das ist eine ganz erstaunliche Wendung, ein ganz wichtiger Wechsel der Blickrichtungen. Der Vater schaut auf Jesus und Jesus schaut auf den Vater. Und diesen Wechsel der Blickrichtung dürfen wir auch in der Verkündigung und in der Seelsorge nicht unterschlagen. Jesus tut zwar alles, aber er nimmt uns mit in die Pflicht. Das ist ganz wichtig. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und sagen, Jesus, jetzt mach mal. Sondern Jesus nimmt uns mit hinein. Und Jesus weist mit seinem Blick auf den Vater die Zuständigkeit umgehend zurück. Der Vater hatte gesagt, Jesus, wenn du etwas kannst. Und Jesus sagt, wenn du, Vater, etwas kannst, nämlich Glauben. An ihm, dem Vater, liegt's. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Die engsten Grenzen setzen wir uns selbst durch unseren Kleinglauben. Aber wie sieht's bei dem Mann aus? Wie sieht's bei den Jüngern aus? Sind sie in der geistlichen Verfassung, das Wunder Gottes erleben zu können? Jesus will ja von vornherein nichts anderes, als uns in unserer Not zu helfen. Aber sind wir dazu bereit? Der Vater war es nicht. Er war nur gekommen, die Befreiung seines dämonisch belasteten Sohnes abzuholen. Er muss erst noch lernen, dass man zu Gott nicht kommen kann, wie in einen Bäckerladen am Samstagmorgen, 10 Semmeln zum Frühstück und dann geht man wieder. Gott will nicht seine Wunder wie eine Ware an uns aushändigen. Gott will, dass wir in eine persönliche Beziehung zu ihm kommen und dass Dinge, die diese Beziehung belasten, ausgeräumt werden. Der Vater hat noch keine Beziehung zu Jesus. Er ist Jesus gegenüber voller Zweifel. Und Jesus macht ihm deutlich, bevor ich dir helfen kann, musst du wissen, mit wem du es zu tun hast. Da, wo die innere Beziehung zum Herrn stimmt, da gibt er gern. Das war der Mangel beim Vater. Er wollte Hilfe, aber er hatte keinen Glauben, keine vertrauensvolle Beziehung zu Jesus. Aber genau das möchte er jetzt. Und seine zutiefst bewegende Antwort ist zu einem der besonders bekannten Worte der Heiligen Schrift geworden. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ganz ehrlich stellt dieser Mann fest, ja, ich möchte von Herzen glauben, aber aus eigener Kraft bringe ich nicht mehr als Unglauben zustande. Sehr aussagekräftig ist der griechische Begriff, der für diesen Hilferuf, Hilf, steht. Der ist zusammengesetzt aus Schreien und Laufen. Und wir würden dieses eine Wort im Deutschen am besten wiedergeben mit Eile auf mein Schreien herbei, um mir zu helfen. Eile auf mein Schreien herbei, Jesus, um mir zu helfen. Hilf meinem Unglauben. Der Vater weiß, er bringt nichts zustande. Er ist ganz auf die Hilfe Jesu angewiesen und damit trägt dieser Unglaube des Vaters schon das wesentliche Kennzeichen wahren Glaubens in sich. Mit seiner ganzen Hilflosigkeit und Ohnmacht, auch der Ohnmacht glauben zu können, klammert er sich an Jesus. Und da sehen wir, wie sich dieser ausgesprochene Unglaube im Aussprechen schon anfängt, in Glauben zu wandeln. Und genau dieser Glaube, der sich ganz an Jesus klammert, ist ein Glaube, auf den Jesus hin handelt. Außerdem sieht Jesus, wie die Volksmenge zusammenläuft. Wie in anderen Situationen haben wir in der Bibelstunde immer wieder festgestellt, sehen wir auch hier bestätigt, dass Jesus Wunder bevorzugt in der persönlichen Begegnung im kleinen Kreis tut und Wunder vor der großen Menge scheut. Im klaren Gegensatz zu Charismatikern und Pfingstlern, die ihre angeblichen Wunder gerne in gefüllten Hallen und Stadien zelebrieren. Weil Jesus genau diese Massenaufläufe nicht mag für seine Wunder. Aber diese Massen jetzt kommen, eilt Jesus zu handeln und die Sache zum Ende zu bringen. Er bedroht jetzt unverzüglich den unreinen Geist. Du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Wir haben gesehen, es ist eine persönliche Begegnung zwischen Jesus und dem Dämon. Jesus spricht den Dämon persönlich an und gebietet ihm in göttlicher Vollmacht. Auffällig ist, dass Jesus ihm nicht nur gebietet, auszufahren, sondern dass er zugleich gebietet, nicht wieder in ihn hineinzufahren. Ich vermute, dass Jesus das tut im Blick auf die geistlich unklare Situation des Vaters und des ganzen familiären Umfelds. Denn Jesus hat hier ja allererste Anfänge von Glauben vor sich, aber keineswegs eine im Vertrauen auf den lebendigen Gott gefestigte Situation. Und da stehen die Tore für den Dämon wahrscheinlich nach wie vor offen. Und wir kennen ja, dass Jesus an anderer Stelle sagt, wenn ein Dämon ausgetrieben ist, aber jetzt nicht sofort auch Gott einziehen darf mit seiner ganzen Person, das ganze Vertrauen, dann ist das Haus leer und geschmückt. Und dann kommt der Dämon mit 7 anderen, die schlimmer sind als er selbst, und nimmt wieder neue Wohnung. Und genau die Gefahr sieht Jesus hier. Und deshalb gebietet er ihm, und du darfst nicht wieder in ihn hineingehen. Wir sehen hier allerdings eben auch die außerordentliche Vollmacht Jesu und die besondere Situation der Jünger. Es ist zweifelhaft, ob wir's in dieser Situation so gekonnt hätten. Denn wo Menschen noch nicht eindeutig herausgetreten sind aus dem Machtbereich Satans und ihr Leben in die Hände Jesu gelegt haben, da hat Satan eben noch ein Anrecht auf sie. Da ist unsere geistliche Vollmacht tatsächlich begrenzt und die Zeit Jesu war eine andere. Da begegnet Jesus mit einem besonderen Auftrag den Dämonen. Und er stattet in dieser Zeit seine Jünger auch mit einer entsprechend breiten Vollmacht aus. Nach dieser Zeit ist das nicht einfach mehr so gegeben. Da herrschen wieder die geistlichen Normalverhältnisse, der Satan, der Gott und der Fürst dieser Welt ist. Ich sage immer, es ist einer der kapitalsten Fehler, den die Charismatiker machen, dass sie nicht begreifen, dass zur Zeit Jesu eine Ausnahmesituation herrschte und erklären diese Ausnahmesituation zur Normalsituation. Und dann scheitern sie zwangsläufig, trotz mancher Wunder, im Wesentlichen immer wieder. Aber Jesus muss dieser unreine Geist gehorchen. Er bäumt sich im Kampf zwar noch ein letztes Mal auf und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er, jetzt Personwechsel, nämlich jetzt ist es der Sohn, wurde wie tot, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Da der Dämon im Geist des Besessenen herrschte, tritt an die Stelle der Besessenheit als erstes so etwas wie eine Bewusstlosigkeit. Vermutlich war hier eine sehr schwere Form der Besessenheit, in der der Sohn fiel, fast permanent von diesem Dämon gesteuert war. Der eigene Geist war seit vielen Jahren weitgehend unterdrückt und ausgeschaltet. Aber wenn Jesus hilft, dann hilft er richtig. Jesus nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Damit ist die Befreiung vom Dämon vollendet und der Besessene frei. Jetzt folgt noch das aufarbeitende Gespräch mit den Jüngern. Und als er in ein Haus gegangen war, vermutlich noch immer in der Gegend am Fuß des Hermon, in der Nähe, Gegend von Caesarea Philippi, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht hinauswerfen können? Jesus hatte ihnen in dieser besonderen Zeit die Vollmacht dazu gegeben. Sie hätten es eigentlich hinkriegen müssen. Bei der früheren Aussendung, Kapitel 6, 7 folgende, da hatten sie diese Vollmacht zur Dämonenaustreibung. Auch hier haben sie versucht, aber sind gescheitert. Warum hat ihnen hier die Vollmacht gefehlt? Jesus sagt ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet und Fasten. Soweit ich sehe, sind sich alle Ausleger einig, dass mit dem Fasten keine eigenständige geistliche Aktivität dazukommt, sondern Fasten ist zu verstehen als eine Verdichtung des Gebets. Besser als Adolf Schlatter kann man es wahrscheinlich nicht sagen. Er sagte dazu, der Beter lässt alles Irdische zurück und schaut empor. Der Beter lässt alles Irdische zurück und schaut empor. Ich denke, das ist wirklich ganz hervorragend. Das heißt, und das meint auch dieses Fasten, und es kann durch ein Fasten unterstützt sein, wo man alles äußerlich Menschliche, Alltägliche ausblendet und wirklich nur noch die ganze Geschichte fokussiert auf den Herrn. Nur noch der Beter mit der Not und dem Herrn. Und alles andere ist weg. Und dazu, liebe Geschwister, ruft uns dieses Wort: Ich glaube, hilf meinem Unglauben auch im neuen Jahr. Auch den Herausforderungen des neuen Jahres, das morgen beginnt, werden wir geistlich nur gewachsen sein, wenn wir alles auf Jesus setzen. Wenn wir alles andere zurücklassen und ganz emporschauen auf den Herrn. Ihm dürfen wir vertrauen. Denn er hat die Macht des Bösen besiegt im Himmel und auf Erden. Er ist allgegeben, alle Gewalt, sagt er, im Himmel und auf Erden. Und deshalb ist er der rechte und zuverlässige Helfer auch in allen Nöten des Alltags. Und dazu schenke uns Gott auch im neuen Jahr täglich einen Glauben, der vor allem eins tut: auf Jesus schauen. Amen.